You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem neuen Nerd-Thema. Heute sprechen wir über ein geistreiches Thema. Ja, kleine schlechte Wortwitze müssen auch hier sein. Denn wir sprechen heute über Ghostbusters Frozen Empire. Wir waren gestern auf einem Sonntagnachmittag im Kino und haben uns Ghostbusters Frozen Empire eingeschaut. Ein Film aus dem Jahr 2024. 12 Jahre ist das Alter, mit dem man den Film sehen kann. Und das hat man gestern auch gesehen. Wir hatten nämlich gestern wirklich Familien mit Kindern im Kino. Das hat mich echt überrascht, die sich Ghostbusters angeguckt haben. Weil Ghostbusters ja immer ein bisschen gruseliger ist, finde ich. Und der hatte auch diesmal Szenen, wo er gruseliger war. Aber trotzdem hat man gemerkt, es ist schon mehr Familienfilm als manch anderer Film der heutigen Zeit. Das heißt, es gibt keine großen blutigen Szenen. Es gibt keine großen Verletzungen, die irgendwie sichtbar sind. Alles sehr gediegen und sehr familienfreundlich. Der Film geht knapp 2 Stunden, 1 Stunde 55 Minuten. Und Regie führt hier Gil Keenan. Den kennt ihr vielleicht aus dem nicht ganz so guten Poltergeist von 2015 oder auch aus seinen für mich besseren Filmen City of Ember von 2008 und Monster House von 2006. Ja, der Regisseur vom ersten Teil, Jason Reitman, hat seinen Regieplatz geräumt und ist jetzt in den Co-Drehbuchautor-Bereich gegangen. Sein Vater Evan Reitman ist ja leider in der Zwischenzeit verstorben, der gemeinsam mit Harold Ramis den ersten Film quasi geschaffen hat. Und jetzt hat hier Gil Keenan übernommen. Ob er das gut gemacht hat, ob er es nicht gut gemacht hat, da sprechen wir jetzt drüber. Ich erzähle euch meine Meinung dazu. Ist das Ganze natürlich in einer kompletten Spoiler-Filmbesprechung. Vorneweg, wie schon gesagt, ist ein Familienfilm. Ne? Das heißt, es ist für Familien, über Familien. Und hierbei ist Familie breiter gefasst, als es manch anderer tut. Denn hier heißt es auch, Familie bedeutet nicht zwingend, dass man blutsverwandt sein muss. Denn Familie ist viel mehr darüber hinaus. Und das finde ich schon mal eine gute Message, die in dem Film steckt, die man einfach nur rauslesen muss und mitkriegen muss. Und damit ihr auch wisst, was da passiert ist, sprechen wir darüber. Aber wir sprechen natürlich wieder von vorne an. Und wir starten wieder mit dem Intro. Und das Intro startet mit einem Ghost Corps Logo. Ghost Corps Logo heißt nicht, dass wir jetzt hier die große Geisterjägervereinigung haben, also 50 Geisterjäger hier im Cast, die dann alle zusammen antreten, wobei wir schon deutlich mehr Figuren haben, aber da reden wir gleich noch drüber. Sondern wir haben mit Ghost Corps eine Firma gegründet, die gesamte Produktion der Ghostbusters-Franchise übernommen hat. Die haben schon produziert den 2016er Ghostbusters-Film mit den Frauen, den ich, glaube ich, nicht so schlecht fand wie alle anderen. Also immer wenn ich wieder mal reingucke, muss ich sagen, ja, der ist ein bisschen trashig, der ist auch sehr albern, aber der hat teilweise auch einen guten Witz, der hat sehr coole Gadgets, der hat cool aussehende Geister und der hat auch, gerade Chris Hemsworth, jemand, der sich einfach nicht zu schade war, auch mal eine alberne Rolle zu spielen. Das finde ich ganz sympathisch. Also so schlecht fand ich ihn da nicht. Über diesen ersten Ghostbusters-Film hinaus haben natürlich Ghost Corp auch noch den Ghostbusters Afterlife oder Legacy produziert, der Film, der mich schon an meine Grenzen gebracht hat, also des Emotionalen, weil der eine sehr schöne Hommage an den verlorenen Harold Ramis war. Wirklich toll gemacht. Und jetzt den neuen Ghostbusters Frozen Empire. Der steht wohl bei 100 Millionen Budget, also 25 Millionen mehr als der Vorgänger. Mal schauen, ob er es einspielt. Also ich würde jetzt sagen, und damit spoilere ich schon mal eine Meinung, ich denke, dass er das machen kann, wenn man ihm die Chance gibt, weil es ist kein schlechter Film. Er ist vielleicht nicht so gut wie der Vorgänger, aber man kann trotzdem sehr viel Spaß mit dem Film haben. Und ich hatte das auch. Und ich glaube, ich habe ihn auch anders gelesen als manch andere Kollegen, die so Filmkritiken machen. Denn ich glaube, viele haben so die Grundgeschichte, die Grundidee hinter dem Film anders gesehen als ich. Denn für mich ist dieser Film, wie bereits gesagt, ein Familienfilm. Mir geht es um Familien, um Familiendynamiken, um Aufwachsen innerhalb einer Familie, um Sachen wie kann eine Familie gemeinsam eine Pubertät durchstehen, also Sachen, was hier drin vorkommt. Wir starten aber direkt mit Action im Film, nämlich mit der ersten Geisterjagd, mit der Spengler-Familie und Paul Rudd als Gary Gruberson, der wieder dabei ist. Paul Rudd kennt ihr natürlich alle aus den Ant-Man-Filmen zum Beispiel oder aus den Avengers-Filmen, wo er den Ant-Man gespielt hat. Der ist auch gleichzeitig der Fahrer von Ecto 1. Ecto 1 läuft, der Ecto 1 ist ein bisschen in die Jahre gekommen, hat auch zwischendurch mal einen kleinen Ausfall, was da wieder repariert wird. Kommen wir gleich noch drauf. Dann haben wir Kelly Spengler, die Ja, die Enkelin, nee, die Tochter, Entschuldigung, die Tochter von Egan, von Carrie Coon gespielt, die ihr vielleicht als Bertha Russells aus The Gilded Age kennt, die als Beifahrerin dabei ist, die sich quasi so ein bisschen die Kinder bemuttert und auch wirklich diese Rolle da sehr stark ein und man sagt, ey, ihr machst das jetzt nicht, blast gefälligst auf, die so also ein bisschen so diese Aufpasserrolle übernimmt und die halt hier ihre Kinder über den gesamten Film einerseits schützen will und andererseits auch ihre Fähigkeiten unterschätzt. Und das fällt sehr, sehr stark auf in dem Film und führt halt auch zu bestimmten Entwicklungen. Als Techniker an Bord ist Trevor Spengler zuständig, also gespielt von Finn Wolfhard. Den kennt ihr aus Stranger Things oder aus den neuen Stephen King's S-Filmen, da war er auch mit dabei. Und der hat auch im Laufe des Films eine kleine Nebenstory. Er nimmt so ein bisschen, wenn man das mit den alten Filmen vergleichen will, so ein bisschen von den Sprüchen her und von der Story her den Part von Peter Venkman ein. Das heißt, er hat immer so die ein paar flottere Sprüche drauf und er hat halt eine Slimer-Story. Er hatte sich Story mit Slimer und wird immer wieder vollgeschleimt, was so einen kleinen Ekelfaktor vielleicht verursacht, wenn man sowas nicht mag. Aber es ist ganz süß gemacht. Und dann haben wir natürlich ja, die Hauptprotagonistin Phoebe Spengler, gespielt von McKenna Grace, die ihr als Esther Keys aus Handmaid's Tale kennt oder als Paige Swenson aus Young Sheldon. Ja, und sie ist halt so ein bisschen die, wie im ersten Teil, die Hauptfigur. Ja, das heißt, um sie wird sehr viel erzählt. Diesmal kriegen auch die anderen so ihre eigene Erzählung, aber ich finde, das Hauptaugenmerk und die Hauptfigur ist halt wieder Phoebe. Und Phoebe ist halt so diese Kernfigur dieser neuen Ghostbusters-Reihe. Das finde ich auch schön, weil McKenna Grace spielt auch wirklich oder könnte die anderen auch in die Wand spielen. Ja? Neben Paul Rudd so die beste schauspielerische Leistung für mich. Klar, Paul Rudd spielt oft denselben Charakter, aber der passt ja auch gut rein. Also dieser fürsorgliche Vater, der passt ja schon ganz gut. Auf dieser Fahrt sehen wir, dass wir einmal den Ecto 1 aus der Vergangenheit haben und trotzdem Schritte in die Zukunft machen. Denn wir haben eine Geisterfalle als Drohne, was ich sehr cool fand, dass man also so die Zukunft mitnimmt. Das heißt, auch die Ghostbusters entwickeln sich weiter. Finde ich sehr gut. Und trotzdem treffen sie wieder auf alte Probleme. Denn ja, die erste Geisterfahrt, Geisterjagd, wird etwas robust. Das heißt, man hinterlässt so ein paar Schäden und trifft dann auf den Bürgermeister. Und der Bürgermeister ist wieder Walter Peck, gespielt vom William Atherton. Und den kennt ihr vielleicht noch aus den alten Ghostbusters-Teilen oder auch aus den ersten beiden Stirb-Langsam-Teilen. Ja, der hatte schon mal einen Gräuel gegen die Ghostbusters, setzt diesen natürlich fort, sagt auch noch, ja, das ist doch Kinderarbeit mit den Kindern und schiebt damit Phoebe einmal auf die Ersatzbank. Das heißt, er sagt, wenn die ja weiterarbeitet, dann machen wir euch die Bude zu. Und damit wird quasi die Geschichte von Phoebe einmal eingeleitet. Und wir wechseln dann in so eine Parallelgeschichtserzählung. Wir haben einmal Phoebes Geschichte, wie es mit ihr weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir die Geschichte, wie das große Böse aufgebaut wird. Ja, und wie schon gesagt, McKenna Grace, Phoebe ist so die Kernfigur des Films und hat auch die besten, er bringt so ein bisschen die besten Leistungen, würde ich sagen, wobei ich die anderen nicht schmälern möchte. Aber ich finde einfach, sie reißt den Film wieder so an sich, weil sie wirklich einfach gut da drin ist. Und sie kriegt halt eine echte Heldengeschichte. Ne? Sie hat anfangs so diesen Hochpunkt, dann stürzt sie ab. Dann ist sie so ein bisschen auf so einer schwierigen Phase, kriegt noch so einen Tiefschlag und baut sich dann wieder auf zum Helden, der am Ende die Situation rächt oder rettet. Und davon haben wir mit ihr die Hauptheldenstory, zwei kleine Heldenstories daneben. Und was auch hier wirklich gut gemacht, ne? Gemacht wird. Sie wird hier ganz stark im Film auf ihr Alter reduziert. Sie soll ja im Film 15 Jahre alt sein, ist mittlerweile 18 Jahre im wahren Leben und ist dann halt wirklich mitten in der Pubertät und wird dann so. Wird quasi zurückgestuft, wird abgelehnt mit dem, was sie kann. Und das schickt sie in so eine kleine pubertäre Krise. Pubertär ist jetzt nicht abwertend gemeint. Und bringt sie dazu, Sachen zu machen, die nicht zu ihr passen. Eigentlich sehr, sehr logisch. Aber wir wissen alle, in der Pubertät geht die Logik so ein bisschen verloren. Ne? Machen wir uns nichts vor. Wir haben, glaube ich, alle in der Pubertät mal Entscheidungen getroffen, die einfach dumm waren. Und hier wirken sich die Entscheidungen halt auf den Plot aus, denn sie geht quasi wieder in den, oder geht diesmal in den Park zum Schachspielen und baut das Schachspiel für zwei Personen auf. Da habe ich mich schon gefragt, okay, was will sie denn damit bewirken? Wen will sie denn treffen? Weil sie erklärten später im Film, dass wenn Geister sich auflösen, sieht man, wie die Sporen quasi zum Himmel hinaufgehen. Und das heißt, ihr Opa ist ja weg. Auf wen hat sie denn gewartet? Und dann kriegt sie Besuch und ist erstmal nicht überrascht, wer es ist. Dass sie nicht überrascht ist, dass es ein Geist ist, vollkommen in Ordnung. Kann ich total nachvollziehen, weil das ist für sie halt nichts Besonderes. Aber dass sie nicht wundert, wer da auftaucht, dass es halt jemand ist, den sie gar nicht kennt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und zwar trifft sie hier auf Melody, gespielt von Emil Allen Lind, die ihr vielleicht als Audrey Hope aus Gossip Girl kennt oder als Amanda Clark aus Revenge. Und die erhält so eine, auch so eine Mini-Heldengeschichte, denn sie ist quasi jemand, der am Ende noch so eine Kleinigkeit mithilft, damit es zum positiven Ergebnis kommt. Sie ist quasi diejenige, die für Phoebe da ist in ihrer schlechten Zeit. Das heißt, Phoebe ist wirklich ziemlich am Ende und findet in ihr eine Gesprächspartnerin, der sie viel Zeit verbringt. Da kommen die sogar in eine Situation, wo es einen Interessenkonflikt gibt. Da kommt Phoebe quasi als eigentlich nicht im Einsatz stehende Geisterjägerin in ein Diner, wo sie einen Geist quasi sammeln soll. Und das ist dann wieder Melody. Und das Diner heißt auch noch Melody. Und hier kann man natürlich jetzt zweierlei Sachen sagen. Man könnte denken, weil sie die Story erzählt, dass sie quasi verbrannt ist mit ihrer Familie, dass sie vielleicht da verbrannt ist, dass Diner wieder aufgebaut wurde unter ihrem Namen. Oder man könnte denken, sie hat sich den Namen Melody nur ausgedacht. Und das bestärkt sich dann später im Film, weil sie auch ein Streichholzbriefchen hat, wo Melody Diner draufsteht. Und das gehört ja, ist ja quasi ihr Geister-Item, sodass sie das ja schon gehabt haben muss, als sie gestorben ist. Und deswegen kann diese erste Variante ja nicht sein. Und sie treibt Phoebe dann so weit, dass sie halt ihr Herz öffnet und dann sagt, sie möchte mal hier auf einer Ebene sein und lässt sich dann durch eine neue Technik, die bei den Ghostbusters weiterentwickelt wurde, selbst kurzzeitig zum Geist machen. Ja, und löst damit quasi den Startpunkt fürs Finale aus und kehrt da dann ein bisschen geläutert zurück, muss sich da dann wieder zurückkämpfen, weil sie ja da einen großen Fehler gemacht hat. Und das ist dann der Punkt, wo sie in ihrer Heldenstory wieder aufsteigt. Ja, und parallel dazu erzählen wir die Geschichte des großen Bösen, wie das entstanden ist. Das haben wir einmal schon im Intro. Da haben wir nämlich noch die Vorgeschichte, wo wir so einen ersten Blick drauf kriegen, was passieren kann, wenn dieses Böse entsteht. Und dann haben wir einen sehr explorationslastigen Abschnitt. Das heißt, es wird sehr viel erzählt. Kann man schlecht finden, weil das halt, es wird wirklich viel erzählt. Dann ist wieder jemand da, der sitzt und erzählt, ja, so und so und so war das. Kann ich vollkommen verstehen, dass man sagt, boah, das wird zu viel. Ich finde es ein bisschen notwendig bei einem nur 2-Stunden-Film, dass du halt mal was erzählst, weil sonst müsstest du das alles irgendwie nochmal in Szenen erklären. Und das würde halt noch länger dauern. Ich bin ja sonst auch eher ein Fan von Show, Don't Tell, aber hier würde ich sagen, was kann man so machen? Ja, und hier kommen dann weitere Figuren ins Spiel, die dann relevant sind. Ray taucht natürlich wieder auf mit seinem okkulten Laden, wo er Material ankauft. Und parallel macht er dazu mit Podcast eine YouTube-Show, wie es aussieht. Podcast kennt ihr auch noch aus dem ersten Teil, aus Legacy, gespielt von Logan Kim. Der hat jetzt als Herschel Ray bei Walking Dead Dead City mitgespielt. Also als der Sohn von Maggie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und die machen halt zusammen diese Show. Die so ein bisschen ist wie Bares sucht Rares und die so ein bisschen, ja, diese Internetphänomene aufs Korn nimmt, dass immer irgendwas Bombastisches passieren muss, damit das bei den Leuten ankommt. By Way taucht dann ein junger Mann auf, von Namen Nadim, der gespielt wird von Umal Ninjami, den ihr vielleicht kennt als Kingo aus The Eternals. Und der will von seiner Oma Sachen verkaufen. Das heißt, er hat da irgendwelche Sachen, die seine Oma gesammelt hat, die so ein Herz für Okkultes hatte. Und darunter ist ein Orb, also so eine Metallkugel mit Glyphen drin, wo Ray die Sprache nicht direkt erkennt. Aber er merkt direkt, dass da irgendwas Gefährliches dran ist, weil er misst immer die einzelnen Geräte mit seinem PKE-Messgerät und das schlägt direkt voll aus. Und dann kriegen wir auch so eine Szene, dass da was passiert. Das heißt, die Kugel strahlt irgendwas aus, was auch die Geister unruhig macht, die im Umfeld sind. Das finde ich schon sehr gut erzählt, wo man sieht, da ist halt eine große Gefahr oder eine große Kraft drin, die sich auch auf andere Geister auswirkt, was ich sehr gut finde. Ja, und Nadim selbst ist auch eine Figur, der selbst so seine kleine Heldengeschichte kriegt, denn er muss quasi die Rolle seiner Oma einnehmen. Seine Oma war nämlich die Person, die diesen Orb das letzte Mal geschlossen hat und das große Böse dort drin eingeschlossen hat. Und dementsprechend muss er jetzt die Rolle des sogenannten Feuerbändigers einnehmen, weil den braucht man, um das große Böse am Ende zu bezwingen. Also bis dahin schon mal schön, diese Einführung allein nur dieses Objektes. Wir haben den Bösewicht noch nicht gesehen, wir haben noch nichts von ihm gehört. Wir haben nur ganz am Anfang mal die Ereignisse gesehen, was passiert, wenn er da war. Und wir haben gesehen, dass er da irgendwie eingesperrt ist, ja. Soweit da der Stand. Und dann sehen wir noch dazu, dass auch die Ghostbusters sich über die Jahre weiterentwickelt haben. Das heißt, wir haben ja eine Szene, relativ weit am Anfang, dass quasi der Geistercontainer oder die Sperreinheit, wie es so schön heißt, im Ghostbusters Hauptquartier voll ist. Das gab es auch mal in der Folge der alten Zeichentrickserie. Und dann sagt uns hier Winston, ja, wir haben da schon was gemacht. Im alten Aquarium gibt es jetzt 5-mal so große Sperreinheiten. Die sagen halt, ja, wir könnten quasi die Geister hier rüber transportieren. Ist vielleicht eine Vorbereitung für etwas, was später kommt, weil so richtig genutzt wird es ja nicht. Es ist einfach nur gesagt, so, bei euch ist voll, hier könnten wir die umladen. Nutzt du das Ganze, um weitere Figuren zurückzubringen, nämlich einmal Lucky, gespielt von Celeste O'Connor, bekannt als Matty Franklin aus Madame Web. Die haben wir auch im letzten Film schon gesehen, die hier jetzt als Praktikantin ist. Das heißt, sie ist im Grunde nur so eine kleine Erinnerung an Legacy. Ne? Die ist im Grunde, hat die gleiche Rolle wie Sedmore, Winston Sedmore bei der ursprünglichen Reihe. So die Figur, die von außen dazukommt und eher so ein bisschen am Rand steht. Das ist wieder ihre Rolle, habe ich zumindest so wahrgenommen. Da wird noch eine neue Figur eingeführt, Lars Pinfield, gespielt von James Eggleston, einem englischen Comedian, der aber eigentlich eher nur so eine Nebenfigur ist, um hier zu zeigen, wir haben die Forschung vorangetrieben. Der ist führender Forscher hier, kleine Nebenfigur, hat jetzt keine große Rolle im Film, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man einzelne Figuren als Nebenfiguren einführt, weil das muss halt schon mal sein, du brauchst halt für bestimmte Sachen schon mal Nebenfiguren. Und wenn man denen dann nicht zu viel Plot gibt, die kann man immer noch in späteren Filmen, falls es was gibt, aufbauen, man kann sie einmal einführen, damit ist gut. Ja, und auch in diesem Forschungslabor treffen wir nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Geister und auf Technik. Wir haben einmal so ein paar Rückbezüge hier zu den alten Filmen. Wir haben den Emotionsschleim aus dem zweiten Ghostbusters-Film, den wir hier wieder sehen, wo auch später jemand besprüht wird, wahrscheinlich zum Analysieren. Dann haben wir die Technik. Wir haben also neue Geräte, womit man Geister aus verwunschenen Objekten extrahieren kann, aus Gefäßen extrahieren kann. Das ist natürlich wieder interessant für unsere Kugel und einmal parallel für Phoebes Geschichte, die quasi aus ihrem Körper extrahiert wird, um dann mit ihrer neuen Freundin da zu interagieren. Ja, und das, was da ein bisschen schräg bei ist, ist, dass das alles an so sehr alt wirkenden PCs gemacht wird. So fortgeschrittenste Technik, aber PCs aus den 80ern. Das war wahrscheinlich so eine kleine Reminiszenz zu den Grafiken der Spielen der 80er, der Ghostbusters-Spiele. Aber ja, passte nicht so ganz dazu, dass es die neueste Technik ist. Ne? Dann haben wir hier neue Geister. Wir haben einmal so eine, ich nenne es jetzt mal so eine lebende Melone. So einer, der quasi ja Ektoplasma spuckt. Ein bisschen wie der eine Saurier aus Jurassic Park. Ich komme gerade nicht ganz auf den Namen, der da Needy anspuckt. Und wir haben noch weiter Geister. Wir haben einen Geist, der sieht ein bisschen aus wie soll man sagen, ein bisschen wie das Monster aus A Quiet Place. Der taucht leider später nicht mehr auf. Die Melone taucht nochmal auf. Da habe ich mich aber gefragt, wofür? Nur für den kleinen Gag. Aber die schienen auch, ich nenne es jetzt neben der Melone, weil es für mich so aussah, die schienen auch wirklich eine Puppe nochmal zu sein, würde ich mal tippen. Also da schienen wir praktisch gearbeitet zu haben, bei den anderen eher nicht. Und wir haben noch einen Geist, der sich in Geräte reinversetzen kann. Und der ist notwendig für den Plot weiterhin. Ja, und dann laufen diese beiden Geschichten so zusammen. Wir haben dann einen kleinen Stromausfall. Der eine Geist, der über reinspringen kann, verschwindet, landet dann auch außerhalb von der einmal von der Station. Da geht er mit in die Bibliothek. Denn in der Bibliothek sind wir auch nochmal. Und da kriegen wir so einen kleinen Rückbezug. Und da wird dann der Antagonist weiter aufgebaut. Erstmal haben wir natürlich aufgebaut die Eingangsszene, wo wir nochmal sehen, was er anrichten kann. Dann haben wir den Orb, der aufgebaut wird. Und in dem Zusammenhang wird dann erklärt, woraus der Orb besteht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ein Kupfergefäß, woraus das besteht. Und dieses Kupfergefäß hat früher Geister gehalten, weil früher gesagt wurde, Materialien wie Kupfer und Messing können Geister halt binden. Und deswegen kann man die darin einsperren. Und deswegen war dieses Gefäß so wichtig. Dann noch die Glyphen außen drauf, damit er entsprechend da drin eingesperrt ist. Und das wurde halt schön erklärt, dass man weiß, okay, das ist der Grund, warum der gebunden wird, warum der gebunden wurde und warum halt auch das so wichtig ist, dass das zubleibt, dass das halt auch wirklich was Gefährliches sein muss, dass es wirklich da drin steckt. Und auch die Geschichte von ihm wird schön dargestellt, denn dafür gehen Ray und die anderen in die Bibliothek und treffen da auf eine weitere Figur, nämlich auf Patton Oswalt in einer Rolle. Patton Oswalt kennt ihr als Spence Olsen aus King of Queens. hat auch bei, lass mich überlegen, Blade Trinity hat er auch eine kleine Rolle gespielt. Und Patton Oswalt ist quasi ein neuer Bibliothekar, der dann die Sprache spricht, die auf dem Orb steht, somit übersetzen kann und ja, dann hier ein bisschen die Erzählung macht, was ist denn die Geschichte von unserem Bösewicht? Ich habe jetzt den Namen von dem nicht mehr so richtig im Kopf, es war irgendwie Garaka oder so in die Richtung, ich kann mir ja Namen immer sehr schlecht merken. Und ich finde es halt ganz nett, dass man hier auch, wie gesagt, Patton Oswalt hatte nur eine kleine Rolle, auch nur eine Nebenfigur, wurde nicht groß weiter bedacht. Wir hatten auch einen kleinen Rückbezug mit dem Bibliotheksgeist, auf den Way wieder trifft. Das war ganz putzig. Und noch cooler war dann der steinerne Löwe, der vor der Bibliothek lebendig wird, weil unser Geist, der über reinspringen kann, den übernimmt. Und dann einen Gegenstand quasi entwendet. Und zwar hat der eine Spule, ich nenne es jetzt mal Spule, ich glaube, es war als Wachsspule bezeichnet, aus der Vergangenheit, wo eine Beschwörungsformel drauf ist, um den Geist wieder auferstehen zu lassen. Und die lässt er abspielen, entwendet sie dann noch, wobei ich mich frage, warum entwendet er sie noch? Die war ja quasi schon abgespielt worden und wird später auch nicht mehr benötigt. Das war ein bisschen unlogisch. Aber spannend war halt wirklich auch diese Reaktion, wie die Geister reagieren. Ne? Der Ob wird einmal reingebracht, wo diese Mini-Marshmallow-Geister sind, die sind halt wieder dabei und die reagieren direkt drauf, fühlen sich direkt davon angezogen, andere fühlen sich abgeschreckt. Das ist schon sehr spannend gemacht. Und dann stellt sich auch heraus mit dem Antagonisten weiterhin, dass dann Melody, die ja eigentlich hier als Freundin von Phoebe auftritt, dass sie eine Verräterin ist, denn sie kämpft, arbeitet für ihn, damit er sie quasi wieder zu ihren Eltern bringt. Und ja, deswegen verrät sie Phoebe, lässt sie ihren Körper verlassen, damit sie als Geist ist und damit sie als Geist die Beschwörungsformel aussprechen kann, weil Garaka oder wie genau er heißt, kann nur Geist übernehmen, der kann keinen Menschen beeinflussen und lässt sie dann die Beschwörungsformel aussprechen, weil das kann er und damit wird er befreit. Und dieses erste Erscheinen fand ich, gerade für die Kinder, die bei uns im Kino waren, wirklich gruselig. Weil diese Gestalt sieht gruselig aus. Dann hat er noch Hörner, die er sich ansetzt. Er hat so sehr, ja, wie soll man sagen, so etwas gesagt spinnenartige Hände. Sehr lange Fingernägel, sehr spitz. Sieht schon echt gut aus. Und auch das mit dieser Eiseskälte aus Angst, finde ich, wurde sehr gut dargestellt. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und das sorgt halt dafür, dass diese Eiseskälte über New York herbricht, dass die Leute fliehen. Und er bewegt sich halt auf die Geisterwache zu. Und warum will er zur Geisterwache? Weil die Geisterwache das Portal zwischen den Welten ist. Das wird natürlich auch eingeführt. Das heißt, es wird klar gemacht, die Wache steht aus einem guten Grund da. Denn hier ist quasi der Riss zwischen den Welten, den wir hier entsprechend beschützen müssen. Ja, und da geht dann das große Finale los. Wir haben einmal Trevor und Lucky auf dem Dach, die quasi die Späher machen. Und sobald etwas Auffälliges passiert, kommen sie wieder runter, sie merken, dass der Geist in die Gegenstände reinspringt, ich weiß immer nicht, wie er heißt, dass er quasi aus dem Dreirad ankommt. Hier gibt es so ein paar Stephen King Bezüge, da wäre immer das Dreirad, was man so auf Shining beziehen kann, dann springt der Geist in den Ecto 1 rein, da haben wir so einen Christine Bezug, was auch sehr witzig gemacht ist, oder sehr gut gemacht, dass es mir gut gefällt. Ja, und dann teilt sich das Ganze auf, der Kampf gegen ihn, in die zwei Ghostbusters-Familien. Wir haben nämlich einmal die Familie der Ghostbusters, der alten Ghostbusters. Wir haben Ray, wir haben Winston, wir haben Peter und wir haben Janine. Und es gibt auch eine sehr gute Ansprache von Winston an Ray, weil Ray halt über alles hinweg sich halt mit den ganzen Thematiken auseinandersetzt und nicht drüber nachdenkt, was er damit bewirkt. Er sagt ganz klar, ey, du hättest die Kinder verletzen können. Und das ruft Ray halt auch ins Gedächtnis, dass es um mehr geht, als nur um den wissenschaftlichen Drang, das jetzt aufzuklären, was da passiert. Und das fand ich eine schöne, kurze Ansprache. Und man sieht auch, wie viel Ray Winston aber auch bedeutet. Das hat man auch schön gemacht. Und dann sehen wir auf der anderen Seite die Familie Spengler, quasi die zweite Ghostbusters-Familie, die zusammenhalten müssen und am Ende treffen sich alle oben in der Feuerwache, wo der große Gegenspieler dann reinkommt und ja quasi alle sozusagen einfriert, bis dann Phoebe als Letzte dazukommt. Die war nämlich so schlau, da hat sie wieder ihr Wissen eingesetzt und hat den einen Protonenstrahler mit Messing überzogen und damit die Möglichkeit geschaffen, ihn damit anzugreifen zumindest. Dann kommt noch Unsere neue Figur, ich vergesse seinen Namen immer wieder, es tut mir so leid. Und sein Eternals-Darsteller Nadim kommt noch dazu. Als Feuerbändiger bringt das Feuer dazu und gemeinsam bekämpfen sie dann unseren Gegner. Und dann kommt Podcast noch dazu und darf die Szene aus Ghostbusters Legacy nochmal wiederholen mit den Mini-Marshmallows im Auto. Und das fand ich ein bisschen übertrieben, das wieder aufzuspielen, weil das war halt im Grunde genau die gleiche Szene, ne? Und dann wird quasi unser Bösewicht mit einer Geisterfalle doch noch eingefangen. Und zwar nicht mit der kleinen Geisterfalle, denn die wird zerstört, sondern unsere vier Ghostbusters, Haupt-Ghostbusters, aktivieren den aufgerissenen Container quasi, also die aufgerissenen Geistercontainer, und lassen ihn damit einfangen und schließen ihn wieder. Das heißt, da wo sie am Anfang noch nachgeguckt haben, das aktivieren sie am Ende wieder. Und können ihn damit einfangen. Ja, und damit haben wir quasi die zwei Ghostbusters-Familien, die zusammengearbeitet haben. Einmal die alten Ghostbusters, die dafür sorgen, dass das der Normalzustand wiederhergestellt hat. Und die anderen, die das Böse bekämpft haben. Und hier hat man für mich auch so ein bisschen die Familien wieder zusammengeführt. Wir haben beim letzten Mal noch gemerkt, da sind die drei Ghostbusters nur zum Finale dazugekommen. Hier waren sie jetzt schon länger dabei. Auch Janine hat ein bisschen größeren Platz, wenn auch den kleinsten. Und die Familie mit den Spenglers wurde auch viel enger zusammengeführt. Es kommt sogar so weit, dass Phoebe, die sich halt lange ausgeschlossen führt, am Ende Gary sogar kurz Dad nennt, obwohl er halt kein Blutsverwandter ist. Aber es geht halt darum, dass Familie manchmal mehr ist als die Blutsverwandtschaft. Und die finale Szene hat mir auch ganz gut gefallen. Die alten Ghostbusters bleiben an der Feuerwache zurück. Der Bürgermeister muss noch bestätigen, dass er hinter den Ghostbusters steht. Das hatten wir ja auch schon mal mit ihm. Und die neuen Ghostbusters, also Phoebe und ihre Familie, brechen auf zu neuen Abenteuern. Ich muss sagen, mir hat der Film Spaß gemacht. Er hat manchmal seine Längen in der Exploration. Er hat sehr viele Figuren gehabt. Wobei ich finde, die wichtigen Figuren wurden alle erzählt, wurden auch weiterentwickelt. Besonders Phoebe wurde weiterentwickelt. Die anderen ein bisschen weniger, aber ich finde auch, es war wieder ihr Film. Ne? Und ich finde die Bösewicht auch nicht schlecht. Mir auch gut gefallen. Ja, er ist nicht so gut wie Legacy oder Afterlife, bin ich voll und ganz bei. Aber trotzdem ist es ein guter Film, der Spaß macht und mit dem man sich einen schönen Kinoabend, Kinotag für 2 Stunden durchaus verbringen kann und Spaß dran haben kann. Deswegen von mir eine Empfehlung. Und jetzt die Frage, wie geht's weiter? Wir hatten jetzt Ghostbusters Legacy. Da haben wir die neuen und die alten Ghostbusters zusammengeführt. Jetzt haben wir Ghostbusters Frozen Empire, wo die zusammen gearbeitet haben, die beiden Gruppen. Und jetzt würde ich mir einen dritten Teil wünschen, wo die alten Ghostbusters quasi jetzt abdanken, wir vielleicht noch am Anfang eine Verabschiedung haben und dann die Abenteuer der neuen Ghostbusters beginnen. Und dann vielleicht vom dritten Teil eine Serie überführen oder so. Und die dann zu einem großen Finale in dem vierten Teil oder so nochmal führt, das dann abschließt. Weil für mich war Ghostbusters Legacy quasi der dritte Teil der alten Trilogie. Und mit Frozen Empire hat dann die neue begonnen. Und da ist für mich, wie gesagt, jetzt noch ein neuer. Der nächste Teil müsste sein, einmal, dass wir die Verabschiedung der alten Ghostbusters kriegen und dann den Start der neuen. Und dann vielleicht nochmal für die neuen Ghostbusters irgendwann das große Finale, wo sie dann ihre Geschichte abschließen. Ich würde mich freuen, ich würde weitere Filme nehmen. Ich würde auch eine Serie nehmen, es soll auch eine Animationsserie kommen. Also mich kann man damit durchaus erreichen. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wenn ihr den Film schon gesehen habt, wie fandet ihr ihn? Seid ihr auf meiner Seite? Sagt ihr eher, nee, war nicht so gut? Vollkommen in Ordnung. Jeder hat das Recht auf seine Meinung. Ich bin großer Ghostbusters-Fan und kann damit leben, wie es gelaufen ist. Wenn es nicht so eures war, ist es auch vollkommen okay. Ja, und damit verabschiede ich mich schon von euch. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Just Bring It, der Nerd-Podcast.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.